Ja, wir haben uns heute zusammengefunden, wieder zu einem traurigen Anlass, wie so häufig auch in diesem Jahr, genauso wie in den letzten Jahren. Wir sind ja im Champion Talk jetzt schon einige Male auch auf die In Memoriam eingegangen und heute machen wir eine Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Kanal, dem Moon Talk Kanal, einfach, ja, weil es um die ja, Euro-Catch-Legende Absolute Andy geht. Und dafür habe ich diesmal nicht nur den JFK eingeladen, sondern auch noch zwei weitere Mitstreiter, den Jörg und den Ingo, die natürlich Absolute Andy, also Andreas Uhlmann, auch noch selber kennengelernt haben. Ja, sehr schade, dass wir uns zu so einem ja, Anlass hier treffen. Aber ich denke, man muss auch der deutschen Wrestling-Szene gerecht werden. Und ich glaube, dass Absolute Andy da definitiv seinen Standpunkt hatte. Und wir haben auch noch zwei Leute, die sich dazu zu Wort melden würden. Steve Corino und Ludwig Kaiser, zu denen wir später auch noch kommen werden. Aber erstmal begrüße ich euch, wie gesagt, zu diesem traurigen Anlass. Hallo.
Hallo zusammen.
Nein.
Ja, hallo zusammen. Danke, Gordon, für diese Einleitung. Hallo, liebe Zuschauer vom Champion Talk und natürlich auch vom Moon Talk. Also, es wird ja auf beiden Kanälen erscheinen und das auch absolut zu Recht, finde ich.
Ja, genau so ist es. Ja, wer möchte etwas als Eröffnung sagen? Wie habt
Also,
ihr, vielleicht einfach mal von meiner Seite aus, wie habt ihr, vielleicht gehen wir mal der Reihe rund, wir fangen beim Jörg an, JFK, dann Ingo, wie habt ihr Andy denn überhaupt kennengelernt?
Andi habe ich bei meinem ersten GSW-Event kennengelernt, damals 2004 in Schmallenberg, in Ingos Heimat.
Ah.
Als ich noch den Ring aufbauen musste und Brötchen mitgebracht habe, ich weiß es noch. Und Andi dann da quasi als Rookie rumgekaspert ist, das war meine erste Berührung mit ihm. Da haben wir aber irgendwie nur lose Gespräche geführt, konnte keiner ahnen, was sich daraus dann entwickeln könnte.
JFK.
Ja.
Oder Ingo zuerst. Können wir
Können wir auch,
gerne.
meinetwegen. Wir können auch anderen
Ich
Weg
meine, ich
probieren.
bin auf jeden Fall derjenige, der Andi wahrscheinlich am längsten kennt. Deswegen ergibt das vielleicht chronologisch Sinn. Ich habe Andi 2003 kennengelernt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie er in die Trainingshalle reingelaufen gekommen ist. Er hat sich damals einfach bei einem Trainingscamp von uns angemeldet. Das war rund um International Impact Nummer 1 in Olsberg, Germany. Und das Camp wurde geleitet von Chris Hero damals. Und ich hatte vorher ein bisschen E-Mail-Kontakt mit Andi. Und ja, war natürlich noch eine andere Zeit. Da hat man wenig Bilder dann von den Leuten gesehen. Da wusste man nicht so, was auf einen zukommt. Aber als er da reinkam, war er mir gleich sympathisch und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat einen sehr guten Eindruck im Trainingscamp hinterlassen und ist nach einer Trainingswoche dann auch direkt zu seinem Debütmatch in den Ring gekommen. Da haben wir ihn noch reingequetscht beim ersten International Impact Event von German Stampede Wrestling. Ist ja ganz interessant, jetzt in den Nachrufen von ihm wird viel darauf hingewiesen, dass er als Ghetto Boy Andy damals debütiert ist. Was sicherlich für ihn nicht das dankbarste Spotlight war in einer Tag Team Battle Royale. Und das war aber einfach, weil, also das lag mehr an seinem Tag-Team-Partner als an ihm. Also es wurde ein Spot frei, weil jemand ausgefallen ist und wir haben dann gesagt, los, komm, zack, Andi da rein, weil mir klar war, aus dem kann auf jeden Fall was werden. Und ja, das war 2003.
Er hatte halt auch alleine schon die Größe, ne? Die
Oktober.
Statur war ja schon
Ja. Ja.
einladend.
Als Promoter ist es natürlich so, du hoffst dann immer so, dass ein paar ordentliche Trainingsschüler dabei sind, weil man ja immer so ein bisschen in die Zukunft schaut, wer ist da vielversprechend und wer nicht. Und ganz viel kommen dann auch welche, die unter 1,70 sind oder so. Also Jörg Statur in etwa.
Ich bin 1,75.
Ja, genau. Und da ist man auch froh, wenn jemand mal einen Kopf größer ist. Und nicht nur das brachte Andi mit, sondern auch eine hervorragende Einstellung, eine Menge Verständnis fürs Wrestling und eine Menge guter Laune. Ja, man sieht es da ja schon auf dem Bild, was uns eingeblendet wird. Das Bild auf der linken Seite habe ich von ihm gemacht in Oberhausen. Da hat er nämlich dann ein paar Jahre später zum allerersten Mal ein Rookie-Training leiten dürfen. Ah. Und hatte viel Spaß dabei. Und genau, da ist diese Momentaufnahme entstanden. Also ja, ich kenne Andi seit seinen ersten Minuten im Wrestling-Business.
Ja, Chris Hero vielleicht noch ganz kurz dazu für die Zuschauer, die jetzt eher zugucken und meistens dann eher WWE oder AEW verfolgen. Chris Hero ist natürlich auch bei WWE aufgetreten, bei NXT unter dem Namen Cassius Ohno, falls er euch noch was sagt. Also da haben wir dann halt auch die Ursprünge dann für Absolute Andy. Ja, JFK, wie war es bei dir?
Ja, bevor ich dazu komme, erst nochmal ganz herzliches Dankeschön an seine beiden treuesten Weggefährten. Eigentlich ja von Stunde 1 an, dass ihr heute dabei seid. Auch zwei Moontalk-Urgesteine, fast der allerersten Stunde. Wollte ich auch nochmal sagen, dass ich das sehr zu schätzen weiß.
Der treueste Weggefährten. Ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich das höre, weil ich habe tatsächlich Andi auf einige Monate nicht gehört jetzt vor diesem traurigen Ereignis.
Ich meine auch, die Anfangsphase.
Der frühen Jahre.
Und das bringt mich eigentlich so zur Überleitung, als ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen habe. Das war nach der WWE-Show in Frankfurt im Oktober 2004.
Oh.
Ja. Ingo, du hast ihn einer kleineren Runde vorgestellt, unter anderem Pascha, Soulfly, Tommy und wer alles noch dabei war, ich unter anderem. Und ja, in der Hotellobby und er saß da ziemlich ruhig, fast schon schüchtern und hat das so über sich ergehen lassen. Du hast ihn als die nächste große Nummer da vorgestellt. Auch dann schon mit dem Shirt, meine ich, was wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen, die Initialen im Visier. Und ja, das war auf jeden Fall die erste Begegnung, an die ich mich erinnere. Ja. War ein sehr lustiger Abend.
Interessant.
Definitiv. Ich glaube, irgendwo auf einer alten Festplatte habe ich noch Fotos von Andi mit, ich glaube, Edge und Christian jeweils einzeln. Da war er noch so ein schmaler Hannes daneben. Ich glaube, wenn es jetzt irgendwie 10 Jahre später gemacht hättest, dann wären die staturmäßig wahrscheinlich fast gleich gewesen. Also, er hatte sehr viel Spaß an dem Abend.
Ja, ja. Ja, hier auf dem Bild sehen wir einen der spaßigen Augenblicke von Jörg mit Absolute Andy und Bad Bones, John Klinger. Nachdem sich Andis und Jörgs Wege dann aber getrennt haben, ne, nicht wahr? Da gab es nämlich eine kleine Abreibung kurz davor, die sieht man hier natürlich nicht.
Die hat noch nie stattgefunden.
Nie stattgefunden, ihr wart immer ein Herz und eine Seele, genau.
Immer.
Ja, also ich kann gerne mal so ein bisschen auf den Werdegang von Andi eingehen.
Ja.
Ich finde es auch gut, dass wir das machen, weil Andi einfach seine Wrestling-Karriere sehr, sehr wichtig war. Er hat, also ich meine, er war ja auch beruflich sehr erfolgreich, aber er hat eben auch sehr fürs Wrestling gelebt und im Nachhinein sich so bewusst zu machen, was er auf sich genommen hat und wie weit er gereist ist, ja, alleine für diese ganzen Trainingscamps jedes Mal nach NRW zu fahren von Nürnberg aus, ist ja schon einfach ein riesiger Aufwand.
Ja.
Und ja. Genau, und es war auch einfach sehr früh sehr klar, dass dieser junge Mann im Wrestling Fuß fassen will. Ich meine, der ist mit seinem eigenen Auto gekommen, der hatte gescheite Klamotten, der war einfach vorbereitet auf das erste Training. Und als er dann mit Chris Hero das Trainingscamp gemacht hat, ich weiß noch, als ich Chris dann gefragt habe, als ich meinte dann schon, wie sieht's denn aus? Wir brauchen jemand für diesen Tag Team Rumble. Da ist ein Spot frei, könnte nicht vielleicht der Andi oder was denkst du? Gibt es sonst noch irgendwie jemanden? Da meinte er, ja, also Andi, dafür, dass er jetzt 5 Tage hier dabei ist, schau mal, wie der aus dem Ring abgeht. Ne? Und dann hat er ihn sich genommen und direkt aus dem Ring rausgeschmissen. Ne? Und Andi ist voll auf den Boden geklatscht und hat den Bump da gut weggesteckt. Und war ich natürlich direkt beeindruckt. Und dann meinte ich, okay, viel mehr brauchst du ja im Rumble auch nicht, wenn du schon mal rausfliegst. Dann okay. Ist die Sache ja geritzt. Dann gab es noch eine witzige Aktion, die haben alle in so einer kleinen Holzhütte im Wald gepennt bei dem Trainingscamp, weil natürlich die meisten Trainingsteilnehmer nicht so viel Geld ausgeben wollten. Und da gab es einen kleinen Holzofen drin und zwar ja, Ende Oktober, glaube ich, oder so eine der letzten Oktoberwochen. Sie konnten aber alle kein Feuer machen. Und der Einzige, der bei mir übernachtet hatte, war meiner Meinung nach Chris Hero. Und Olsberg war von meinem damaligen Wohnort oder Übernachtungsort knapp eine Stunde entfernt. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit Hero zusammen und wir waren irgendwie gerade am Abendessen und da riefen sie an, es ist schweinekalt hier und wir kriegen das Feuer nicht an. Da konnte ich nochmal 2 Stunden hin und zurückfahren, um den Ofen anzumachen. Wunderbar. Also mit dem Feuerholz hat es nicht so gut geklappt, aber ansonsten war das ja eine sehr erfolgreiche Woche für Andy. Er ist sehr schnell dort eingestiegen und hatte dann sein erstes Wrestling-Match eben in diesem Tag Team Rumble. Mir war von Anfang an natürlich klar, den werden wir nicht in diesem Spot lassen, also mit Sicherheit nicht. Mir war auch klar, dass, also er ist dann als Babyface eingesetzt worden, mir war auch klar, dass ich ihn eher als Heel sehe. Und die Shows waren ja nicht so eng getaktet nacheinander, da hatten wir so ein paar Monate zwischendurch. Und dann habe ich Brainstorming mit ihm gemacht und dann haben wir da ein Gimmick entworfen, was er macht. Und dann war noch klar, okay, der tritt jetzt noch 1-2 Mal mehr in seinem Ghetto Boy Andy Gimmick auf, wohl wissend, dass wir es eh einstampfen werden. Und dann darf er sich Andrew Patterson, seinen damaligen Tag Team Partner, schnappen, den vermobben und dann seine Single Karriere einschlagen. Genau, und ja, Namen brauchte ich und ich war tatsächlich von diesem Absolute Andy Namen von Anfang an total angetan. Also irgendwie fand ich das super witzig. Fand nicht jeder witzig. Also auch Andy hat nicht so wirklich verstanden, was denn jetzt Absolute Andy heißen soll. Also Absolute what? Ja? Absolute sexy oder wie auch immer. Aber ich habe gesagt, nee, es geht darum, du bist Absolute Andy. Für dich ist Andy das Tribut. Du bist 100% Andy und Andy ist so das neue Cool. Das kam aber nicht so richtig an bei ihm. Also es hat so ein bisschen gedauert irgendwie, bis er dann so die Vision geteilt hat. Das Logo habe ich selber in Photoshop einfach gemacht und das Witzige ist, also das Logo wird ja bis zum Schluss verwendet auf T-Shirts von allen möglichen Ligen und auch der Name wird bis zum Ende verwendet. Auch manche seiner Catchphrases und Move-Bezeichnungen und ja, wir haben ja dann das ganze Packaging gemacht. Ja, hat sich dann gehalten. Natürlich noch ungefähr 20 andere Nicknames, die er sich über die Jahre dann überlegt hat, der Gute.
Also ist das jetzt das Logo, das wir hier hinten auf seiner Hose sehen?
Genau.
Oder? Auf seinem Hintern, ja.
Ja. Ja.
Okay. Mit der Zielscheibe, ne? So dieses in die Mitte treffen. Und dann das doppelte A. Genau. Sein Finishing Move war dann die A-Klasse, dann gab es noch den Absolute Elbow und ja, das waren dann alles Sachen, die wir so miteinander, mit ein paar Wrestler waren dabei, haben dann immer mal mitgebrainstormt. Und ich meine, Jörg, dass wir zusammen das Theme rausgesucht haben für ihn, oder?
Ja, ich glaube schon. Als es darum ging, dass er eine Musik brauchte, war es damals schon YouTube oder hat man da über irgendwelche Suchmaschinen, die vielleicht nicht ganz so im rechtlichen Rahmen waren, eventuell mal das ein oder andere rausgesucht. Und da kam mir auch diese verrückte...
In welchem Jahr war das denn?
2005? Das war im Jahr 2004, würde ich sagen.
Ende 2004, Anfang 2005, würde ich tippen. Dann kam Weil ich bin, glaube ich, im April YouTube, 2004 eingestiegen.
YouTube gibt es erst seit 2005. Also wenn du 2004 gemacht hast...
Dann war es eher die andere Variante.
Ja, das war die andere Variante. Und da haben wir da habe ich einfach mal Andy eingegeben und dann habe ich mal so alles anspielen lassen und ich meine, dass wir über IRC oder ICQ oder irgendwas haben wir gesprochen und dann haben wir das dann alles so spielen lassen. Und es gab eben diesen französischen Andy-Song und ich fand, der ging so total rein und der hat so auch seinen Charakter irgendwie getroffen, weil der nicht so ganz ernsthaft war, der war so ein bisschen verspielt, aber in den richtigen Augenblicken hat der einfach gut funktioniert. Der hat direkt die Zuschauer da auch, der war einfach sofort da. Und hat
Der hatte auch ein cooles Intro, also das heißt, ne, du warst nicht... Du hattest noch, es war nicht zu lang, es war nicht zu kurz, es hat genau gepasst.
Ja. Und wie das eben damals war das ja einfach Piraten-Style, ne? So wie bei ECW in etwa. Und das haben wir dann verwendet. Immer noch mal GEMA gezahlt, immerhin. Ich dachte immer, das sei irgendein kleiner Song von irgendeiner unbekannten Sängerin aus Frankreich. Ich war vor 2 Jahren in Frankreich und habe irgendwie mit einer französischen Freundin über den Song geredet, kam irgendwer drauf und meinte, hey, kennst du den eigentlich? Da meint sie, klar, der ist mega bekannt hier. Und ein Hit in Frankreich. In Deutschland nicht, aber ein absoluter Zufall, dass wir den gefunden haben.
Sag nochmal, wie hieß der Song?
Andy
von Lerita Mitsuko oder irgendwie so.
Ja, Lerita irgendwas.
Okay. Mitsuko.
Ja. Genau. Ja, und dann ging es im Prinzip direkt ab. Also Andy war ja ein absoluter Ausnahmefall. Dadurch, dass wir sehr schnell einfach gesehen haben, hey, der hat total was drauf. Dadurch, dass er sehr regelmäßig Trainingscamps gemacht haben. Ich erinnere mich daran, wie wir mit Samoa Joe bowlen waren. Ich glaube, wir hatten so 3 Bowling-Teams. Wir hatten ein Ring of Honor-Bowling-Team, wir hatten ein Rookie-Bowling-Team und ein Office-Bowling-Team. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Andy drin war. Ich glaube, ein Rookie-Team. Aber ja, genau. Also er hat dann bei Samoa Joe das Camp gemacht. Er hat bei Chris Hero, glaube ich, 2 Camps gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr. Also bei Kovac dann mit Sicherheit noch ein bisschen. Also wir haben ja immer um die GSW-Shows herum die Trainingscamps gebaut. Und da hat er jedes Mal dran teilgenommen. Und ich habe einen Deal mit ihm dann sofort geschlossen, weil mir war klar, wenn der jetzt in andere Wrestling reingeht. Ich will jetzt keine beim Namen nennen, aber die werden den erstmal ganz gut verheizen. Und der war halt auch noch sehr neu und ja, musste erstmal so seine Sporen verdienen. Irgendwie fand ich es aber schön, dass wir so einen exklusiven Star haben, also jemanden, vor dem ich mir einfach sicher war, dass der ein Star wird. Und dann haben wir einen Deal geschlossen, haben ein Abkommen gemacht, haben das auch schriftlich festgehalten. Ich habe gesagt, du, wir machen den Deal. Ich finanziere dir alle Trainingscamps, du zahlst ab jetzt keine Trainingscamps mehr. Dafür trittst du, ich glaube 3 Jahre war der Deal, exklusiv für uns an. Keine anderen Ligen, es sei denn, das ist mit uns abgequatscht, das Booking läuft über uns und ja, und die booken in unserem Sinne, was einfach hieß, dass er halt stark gehalten wird. Und ja, das hat Andy dann unterzeichnet und war da, glaube ich, auch ganz zufrieden mit. WXW hat ihn dann relativ schnell angefragt. Das hat er dann eben abgelehnt aufgrund unseres Deals. Den hat er dann eingehalten, wie abgesprochen. Ich war dann selber Ringsprecher bei der XCW, die recht verrufen war damals.
Von Sick, ne?
Ja. Shooting Star Sick, Steve Douglas und viele anderen, die dort angetreten sind. Und da dachte ich mir dann, als ich bei denen war, die haben sehr regelmäßig trainiert. Die hatten einen festen Ring, der da stand. Die hatten nicht, also jetzt keinen hochqualitativen Trainer. Die hatten Jeff Rocker aus den USA da, der eben mal vorbeigekommen ist und mit Sick ganz gut konnte und dann einen Monat in etwa dort geblieben ist und die Leute mittrainiert hat. Und ansonsten haben die halt untereinander mehr miteinander trainiert, als dass sie von jemandem trainiert wurden. Aber ich fand es einfach wichtig, dass Andy mal regelmäßig in den Ring kommt und ja, einfach so Drills machen kann, einfach mit den Seilen arbeitet, wirklich sich wohl im Ring fühlt. Und dann habe ich Sid gefragt, hey, kann der bei euch nicht vorbeikommen? Und der meinte, ja, klar, auf jeden Fall. War aber nicht zufrieden damit natürlich, dass ich dann irgendwie die Bookings da delegiere. Und da habe ich gesagt, hey, komm, dann machen wir einen Deal. Ihr gebt dem einfach einen eigenen Namen und dann macht der hier sein eigenes Ding. Und das wir schirmen das aber so ein bisschen ab. Das ist jetzt nicht irgendwie so groß, mit den GSW-Aktivitäten in die Quere kommt. Dann haben sie ihn Mr. Erotic genannt.
Was?
Mr. Erotic wurde er dort genannt.
Okay.
Genau.
Ja, genau, okay.
Ja, ist eben als Mr. Erotic bei der XCW aufgetreten. Und Andy hat mir gegenüber immer wieder betont, wie wertvoll das für ihn war. Dass er da einfach diese Regelmäßigkeit hatte, dass er da wirklich jede Woche nach Freising fahren konnte und sehr regelmäßig im Ring stand. Ja, wir sehen gerade das Bild hier noch. Steve the Chief, Absolute Andy, Michael Kovac und meine Wenigkeit 2007. 7.7.2007. Andy hat dann tatsächlich später auch Trainingscamps geleitet und mich selber für ein Match ringfertig gemacht. Also er hat dann im Garten meiner Eltern haben wir den Ring aufgestellt oder unter, also so die haben so eine Art, ja, so eine Art Foyer dort, wo damals eher so bei schlechtem Wetter das Hundetraining meiner Mutter, die damals noch Hundetrainerin war, stattgefunden hat. Und da haben wir dann den Ring hingestellt, zum Missfallen meiner Eltern und meiner Familie. Und haben dann eine Woche Wrestling-Training gemacht bei Andy. Waren eine Gruppe von 5 Leuten. Ich habe gerade auch das Foto wieder gekriegt von dieser Woche. Und das war eine unglaublich coole Woche. Wir hatten total Spaß. Und das war eine super coole Trainingsgruppe. Leider niemand mit einer längeren Wrestling-Karriere rausgekommen, außer Markus Seemann, der einige Zeit was gemacht hat. Ja. Genau, und Markus war so nett und hat mir das Foto geschickt und ja, war eine schöne Zeit einfach mit Andy. Also wir waren viel zusammen unterwegs und hatten wirklich Spaß und er war ein sehr positiver Typ einfach. Wir waren sehr unterschiedliche Typen, aber er war auch einfach super verlässlich und ja, hat Spaß gemacht.
Ja.
Genau, Jörg kam ja dann dazu, auch relativ schnell, ne? Also wir sehen ja hier Andys erster GSW Heavyweight-Title-Gewinn. Das war, würde ich sagen, sein absoluter Karrierehöhepunkt. Also er hat vielleicht später, also er hat einige Top-Matches noch später gemacht und einige gute Programme gemacht. Aber 2007, April, International Impact 4, war absoluter Wahnsinn, wie die Zuschauer hinter ihm standen, wie die ihn gefeiert haben. Und da warst du ja schon dabei an seiner Seite, ja, korrekt?
Definitiv. Das war in Gießen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
War das in Gießen? Ja, da musste ich mich am ganzen Event über verstecken. Ich erinnere mich noch.
Ah ja.
Weil ich dann am Ende mit diesem Trish Stratus T-Shirt, wo Blow Me vorne drauf stand, und der Kane-Maske überraschend auftauchen durfte, nachdem ich vorher Kovac bei Battlefield blutend durch den Tisch geschlagen hat.
Ah, genau.
Die Nummer war das. Aber wo du vorhin von dem Garten bei deinen Eltern zu Hause gesprochen hast, erinnere ich mich ja noch dran, wie die ganze Geschichte mit mir und Andi ja eigentlich anfing. Bei deinem Geburtstag, nämlich 2004.
Ja.
Als Andy, glaube ich, oder Patterson wollte gegen Andy kämpfen, Andy hatte aber gar keinen Bock und suchte jemanden und hat quasi seinen größten Fan gefunden, der aufgetaucht ist, um sich verprügeln zu lassen.
Ja.
Ja, und so war ich dann auch geboren.
Ja.
Und also ich kann es nicht glauben. Ich hatte auch in den letzten Jahren, wie Ingo, schon wenig Kontakt zu Andy, seit ich da aus dem Wrestling raus bin. Aber einfach die Zeit, die man mit ihm hatte, die war einfach sensationell, weil der Typ einfach ultra lustig war und ich glaube, ich habe den nie mit schlechter Laune erlebt und wirklich unzufrieden war er eigentlich auch nicht. Also ja. Irgendwie hat er immer aus allem das Beste gemacht.
Ja.
Und das ist ja, ich habe vorhin noch überlegt auf die Vorbereitung auf der Sendung, wenn wir bei mir zu Hause waren, was er auch oft war bei mir in Moers, wenn irgendwelche Events waren, wir haben beide SpongeBob geliebt. Und zwar bis zum Abwinken. Und es gibt eine SpongeBob-Folge, die Andi hat sie wirklich geliebt. Und die beschreibt Andi ganz gut. Und zwar ist es die Folge irgendwie Zirkus im Kopf oder irgendwie so. Auf jeden Fall geht es darum, dass Thaddäus irgendwie so einen alten Karton rausstellt. Für ihn ist es ein Karton. Und irgendwann hört er von unten Geräusche von Patrick und SpongeBob mit, weiß ich nicht, mit Maschinengewehren, mit Salven. Die bilden sich die wildesten Fantasiewelten. Und irgendwann werden sie von einer Lawine erfasst. Und dann denkt sich Thaddäus, scheiße, jetzt muss ich denen ja helfen und macht den Karton auf. Und eigentlich sitzen da nur SpongeBob und Patrick drin. Und da passiert gar nichts. Aber genau das ist einfach Andy. Den hättest du auch in diese Kiste setzen können. Der hätte dir die geilsten Geschichten daraus gedreht. Der hätte dir alles erzählt in dieser Kiste, wirklich. Und da ist die Kiste aufgemacht und da sitzt einfach nur der große Andy drin, der einfach, wie Ingo es auch schon mal sagte, einfach, der ist immer Kind geblieben. Und das war so geil und es hat einfach immer so viel Freude gemacht.
Ja, es hat mir viele Nerven gekostet als Promoter, wenn Andy mit seinen Listen von Ideen vor der Show gekommen ist und dann aussortiert werden musste, was wir da machen und was nicht. Aber also wir haben da einfach mit viel Spaß dran gearbeitet. Also seine allererste Promo, die er dann gemacht hat, 2004, weiß ich wirklich noch, die haben wir, also ohne Spaß, also wirklich ohne Übertreibung, haben wir die mindestens 30 Mal gefilmt. Eher 40 Mal. Und Andi hat sich dauernd verheddert und er hatte halt manchmal einfach Probleme, so ernsthaft zu bleiben. Aber das hat er dann relativ schnell realisiert. Und hat das auch ein bisschen zu seinem Gimmick gemacht und hat einfach auch komische Elemente mit reingenommen. Manchmal hat er Probleme gehabt, richtig ernst zu sein, aber da waren wir dann eben da und dann kam der Ingo wieder mit dem Zeigefinger und dann lief schon. Aber allein die ganzen Szenen, die Jörg und Andi gemacht haben, der Absolute Andy Fanclub, den Jörg dann begründet hat. Und das erste Meeting, was wir gedreht haben, ich glaube, Jörg und Tobi Neuenherz saßen da, kann das sein?
Ja, richtig, genau. Mehr saßen auch nicht.
Zwei Leute, ich glaube, es war dann in Marburg oder so, haben wir das gedreht. Und das war dann eben so die Story, dass Jörg halt sein absoluter Number One Fan sein wollte, aber Andi die ganze Zeit gesagt, aber lass mich in Ruhe, du bist so peinlich. Und das haben wir dann relativ lang durchgezogen, bis Jörg dann eben tatsächlich offizieller Manager wurde von Andy.
Und Andy wobei, da will ich kurz einhaken darf, eine meiner Lieblingsszenen ist vor der Waggonhalle. Andy kommt mit seinem Auto an. Ich renne ihm entgegen, als er aussteigt und zur Halle läuft und sagt, Andy, kannst du nicht mein T-Shirt signieren? Und er sagt, ja, komm, zieh kurz aus. Und ich ziehe das T-Shirt aus und Andy nimmt sich einfach das T-Shirt und läuft weiter in die Halle, während ich da oben ohne irgendwie auf dem Parkplatz in Marburg stehe. Das ist einfach so grandios bescheuert, dass es schon wieder echt gut war.
Und ich glaube sogar, an dem T-Shirt-Tag hat er dann doch gegen Murat das Match und den Breakthrough-Title gehabt, nicht wahr?
Genau, da war ich sogar Zeitnehmer.
Genau, da war Jörg nämlich Zeitnehmer und hat eine Runde auch zu früh abgeläutet. Und Andy ist nicht davon ausgegangen, dass er den Titel an dem Abend gewinnt und war dann völlig sprachlos, als der Absolute Elbow traf. Er Murat gepinnt hat, 1, 2, 3 und zwar vorbei und er stand da und hatte den Titel in den Händen und dachte mir, what the fuck is happening here und war auf einmal Champion, relativ schnell auch. Also ich glaube nach anderthalb Jahren in etwa. Aber das war ein ganz großartiges Match, Rundenkampf, ne? Also genau. Einen großartigen Rundenkampf gemacht. Mit dem stärksten Mann von Marburg, der auch noch da war. Also Andi generell, Leute, die da waren, die um den Ring herum waren, die Bock hatten, die hat Andi auch mit reingezogen. Ne? Es gibt ja dann Leute, gerade wenn sie dann irgendwie größer werden vom Stellenwert, die dann auch irgendwie große Nase kriegen und sagen, komm hier, hau du mal ab. Aber da war er absoluter Teamplayer und hat wirklich jeden eingebaut in die Spots, die er hatte. Und halt viel auch einfach die besten Spots daraus gemacht, ne? Und die besten Stories daraus gemacht. Wenn kein Schaukelpferd gerade da war, dann wurde es gefährlich. Aber
oder irgendwas anderes, wo er irgendeinen dummen Unfug mitmachen konnte. Musste man auch immer kurz vorher aufpassen, bevor man rausgeht, dass der sich nicht nur irgendeinen Quatsch einfallen lässt und du plötzlich durch den Vorhang trittst und noch lachen musst, weil er sich wieder irgendeine Dummheit hat einfallen lassen.
Schönste Backstage-Promo übrigens mit ihm, definitiv das Interview unter der Dusche bei International Impact 3? Ich glaube bei 3.
3 war es, ja.
Ja. Pete O'Connor, alias Pierre Le Presté, alias Peter Werber, hat das Mikro genommen und wollte ein Interview mit Andy haben, der war aber noch am Duschen und hat das Interview an der Dusche geführt. Und irgendwann waren sie dann halt durch und dann meinte Andy, so Jörg, jetzt hol mal Handtuch. Und dann kam Jörg hinter ihm aus der Dusche raus und hat ihm dann das Handtuch geholt.
Nee, ich glaube aber, war die Szene nicht tatsächlich so, um es jetzt mal noch stranger zu machen, hat Andy nicht tatsächlich eigentlich gesagt, so Jörg, und jetzt heb mal die Seife auf?
Ach so,
genau. War das nicht der Spruch?
Kann auch sein. Ich dachte, es war das Handtuch.
Ich glaube, wir müssten Gerd fragen. Gerd wüsste die Szene wahrscheinlich nur auswendig. Ich habe leider davon gar kein Bildmaterial mehr, was ich jetzt rückblickend total traurig finde, weil man würde sich jetzt ja gerne nochmal angucken.
Ich habe die vielleicht DVD hier. Können wir gerne mal schauen.
Vielleicht muss ich Schuhe auch mal anschreiben, dass er mal so ein Best-of macht.
Ja, also da war echt...
Natürlich.
Und Deluxe war nur, weil wir duschen waren. Genau.
Deluxe war, genau, eine extra DVD für die Duschszene. Damals schon in 4K, was es noch nicht gab. Aber sehr gut. Vor allem auch, ich muss das mal kurz hier lobend erwähnen, auch die GSW immer darauf bedacht, die Zuschauer in den Mittelpunkt zu stellen. Also das ist hier die Vorderseite. Ne? Also Chris the Bonds sehe ich da unter anderem und mich. Völlig blass, also eigentlich gar kein würdiges DVD-Cover. Und auf der Rückseite in der Ecke dann die beiden Main-Eventer der Show. Also so tatsächlich hat man bei der GSW drauf geachtet, dass...
Ja, das war halt die Stimmung, das war halt die Atmosphäre.
Ja, ja.
Und das war mir auch wirklich wichtig, dass sich alle irgendwie Teil davon fühlten. Und ich meine, das hat ja dann einen absoluten Höhepunkt angenommen, als Andy eben bei International Impact 4 seinen Titel gewonnen hat. Ja. Jörg hat die Story schon erzählt, die fand ich nämlich auch recht clever. Jörg wurde von Michael Kovac nicht vermöbelt, durch den Tisch geschmissen und wirklich total lädiert, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Da haben wir dann auch eine schöne Szene gedreht. Ich weiß gar nicht, ob die veröffentlicht wurde. Ich glaube, als Easter Egg nur, Jörg, oder? Mit April Hunter als Krankenschwester, die Jörg behandelt hat.
Oh mein Gott, ey, gibt so Szenen, die vergisst man zwischendurch wieder, aber wo du sagst, es kommt wieder, als wäre es gestern. Ja. Sollen wir es nochmal drehen?
Wir müssen nochmal die Temperatur messen, ja. Genau, also ich meine, klar, da waren damals natürlich noch ein bisschen derbere Scherze, als man das heute machen könnte. Aber klar, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Und genau, dann war Jörg eben verletzt, in Anführungszeichen, hat sich aber bei International Impact dann versteckt und es war alles nur eine List der beiden, um dann noch ein kleines Ass im Ärmel zu haben gegen Michael Kovac. Andy hat den Titel gewonnen und ich weiß, dass Kovac, ich meine, der war ja auch ein Veteran, der war eine absolut gestandene Euro-Wrestling-Catch-Legende. Und da kommt ein ganz neuer Typ, der dann seit 3 Jahren dabei ist, in etwa, oder? Müsste 3 Jahre gewesen sein. Und der nimmt ihm dann den Titel ab bei International Impact. Aber Kovac hat am Anfang an gesagt, jo, der Andy, da passt alles. Und der ist leider noch, also Andy kam an mit Fieber in Gießen und hatte zugenommen, hatte Fieber, war out of shape irgendwie und konnte irgendwie 3 Wochen lang gar nicht trainieren. Man sieht hier auch die Plauze bei den Titelbildern. Also das war einfach super schade. Der war eigentlich gar nicht fit, aber war natürlich der absolute Vollprofi und hat das Match durchgezogen. Kein Mensch wüsste jemals, wie es ihm da gegangen wäre. Und er ist dann, weil ein Schneesturm am Wochenende von International Impact, ein richtiger Blizzard, hat getobt, und Steve Corino konnte nicht den Flieger nehmen. Und wir mussten Corino umbuchen in den Sommer, was Fluch und Segen zugleich war. Es ist eigentlich sehr, sehr interessant. Genau, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Christian Eckstein sollte gegen Steve Corino antreten. Steve Corino, der King of Old School, gegen den Old School Catcher Christian die Rakete Eckstein. Das haben wir uns sehr cool vorgestellt und wollten auch, dass sie einen Rundenkampf gegeneinander machen, als absoluten Styles Clash so bei International Impact. Und Andy hatte für Christian Eckstein schon gewrestelt in Hannover. Da bin ich sogar mit ihm hingefahren. EWP damals Eckstein geleitet. War eine absolute Größe in der deutschen Wrestling-Szene. Also nicht nur Eckstein, sondern EWP natürlich auch als Promotion, die viele Jahre ganz tolle Arbeit geleistet hat da in Hannover. Und Andy ist da in eine Battle Royale reingekommen und Eckstein und Andy waren sich überhaupt nicht grün. Überhaupt nicht. Obwohl die aus dem gleichen Ort kamen. Also Christian Eckstein hat ihn sehr herzlich empfangen und meinte, ach hier, du kommst aus Hippolstein, da Nähe Nürnberg, ja, genau meine Heimat. Und dann haben sie auch noch das Gleiche studiert. Und ja, ich dachte mir, da haben sich zwei neue Freunde gefunden. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber Andy hat so ein, zwei Oldschool-Regeln backstage durchkreuzt und kam da irgendwie als sehr arrogant rüber. Und von da an war Christian Eckstein gar kein Freund von ihm, was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, weil ich mir dachte, das ist super schade. Die hätten auch ein super Programm miteinander machen können. Und genau, da gab es die ganze Zeit Reibereien, auch backstage bei International Impact. Aber Eckstein hätte Corino gekriegt und Andy hat ihn dann gekriegt, weil der Blizzard eben kam. Und Eckstein war dann im Monat drauf nicht mehr bei GSW. Da sind ein paar Sachen passiert. Und dann hat Andy eben abgesahnt und hatte seine erste Titelverteidigung gegen Steve Corino. Ja. Und das war, genau, das war so unendlich dankbar für ihn. Neuer Champion und dann gegen einen US-Gaster antreten. Und nicht irgendeinen, sondern ein US-Gaster, der schon mehrfach da war, von dem jeder wusste, den holt GSW auch gerne wieder. Das heißt, man wusste nicht, wird Andy seinen Titel direkt verlieren oder nicht. Und da kann JFK sicherlich was zu erzählen. Und wir haben ja auch noch von Steve Corino, von dem wir hören. Denn da gab es Corino Police, die Fangruppe gegen die Absolute Hooligans. Und das war atmosphärisch die dichteste Veranstaltung, die ich, glaube ich, in meinem Leben jemals erlebt habe. Und das war eine kleine Sommerveranstaltung in Mannheim.
Ja, also eigentlich gar kein so groß aufgebauter Event als solches, aber natürlich die Fehde war da am Kochen. Und Chris the Bonds hat das Ganze natürlich auch massiv gehypt, hat da die T-Shirts, glaube ich, noch extra für designt. Also ich war leider an dem Abend nicht mit dabei. Also da hätte Chris jetzt mit Sicherheit noch sehr viel mehr erzählen können. Können wir ja vielleicht dann auch später nochmal einige Fotos präsentieren davon, die wir jetzt noch nicht haben. Aber es sind einfach so viele kleine Geschichten auch. Und ja, die Corino Police hat funktioniert. Das, also Respekt auch dafür.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu den Worten, die Steve Corino für uns eingesprochen hat über Absolute Andy.
It's taken me a long time to figure out in life that there are certain people that come into that life that make it better. And you don't realize it until 5, 10, 15, sometimes 20 years later. Their only goal when they meet you is to focus on your happiness. That was Absolute Andy. When I met Absolute Andy in Germany for the first time, I was new to the scene. I didn't know a lot of people, but I also knew that the German wrestling scene was strong and I was going to have to work my tail off to be a part of it. And guys like Absolute Andy and Stevie Douglas and Aris, they put any ego that they would have had aside to make me look good and to allow the German fans to like me when they could have just not. Absolute Andy was a guy that I loved wrestling, I loved being around, and for him to pass this early in life and for me not to have another moment with him is something I'll think about again and again. He was an amazing guy, and it breaks my heart to know that he's not here with us physically anymore, but his memory will live on forever. Because if there's no absolute Andy, then the name Steve Corino in Germany is probably nowhere near as important as it was.
Yeah. Also würdet ihr das unterstützen, was Steve Corino da gesagt hat? Ein Mann, der eher darauf bedacht war, dass es den anderen Leuten gut geht.
Definitiv, ohne Frage. Andy hat sich immer in den Dienst der Sache gestellt. Und man muss sich das ja mal vorstellen, dass Steve Corino ja damals in Amerika ja eigentlich durch ECW eine größere Nummer war und er jetzt hier sagt, dass ein absolut Andy sich da irgendwie zurückstellt oder sein Ego zurückstellt. Eigentlich hatte Andy gar kein Ego in dem Sinne, wie man es vielleicht in der Wrestling-Szene vermuten mag. Weil er war absolut selbstlos und der hätte alles mitgemacht. Nur damit irgendwie das Publikum glücklich ist und es in die komplette Szenerie passt.
Ja, absolut. Ich finde die Worte sehr gut gewählt von ihm. Andy ist jemand, der wirklich viel gegeben hat, damit er immer zuverlässig ist, damit er immer die Erwartungen auch erfüllt. Ne? Das ist natürlich auch was einen im Leben kaputt machen kann. Innerlich manchmal, das ist gut möglich. Er hat es auf jeden Fall nicht gezeigt, wenn er unzufrieden war, sondern er hat die Zähne zusammengebissen und hat gesagt, okay, das ist das, was ihr wollt, dann mache ich das auch. Und Corino und er haben sich wirklich gegenseitig nach oben gezogen in dem Jahr. Also Steve Corino war jemand, der gefeiert wurde in Deutschland bei seinem ersten Auftritt, aber in der Fehde gegen Andy war es so, dass Andy ihn in eine Position gebracht hat, dass die Leute ihn immer wieder und wieder sehen wollten. Und das ist natürlich für Corino eine super Sache gewesen. Deswegen hat German Stampede Wrestling ihn halt immer wieder geholt. Und Andy hat halt einfach eine super Fehde. Und das Programm, was den meisten dann auch einfach im Kopf geblieben ist, wenn man an Andys große Titelregentschaft denkt. Und da haben sich beide einen großen Gefallen getan. Und es war einfach nur eine Freude, mit beiden zusammenzuarbeiten. Das hat richtig gut funktioniert, ja.
Definitiv.
Ja, wenn man gerade hier mit Chris Kohlen sieht, das ist ja auch was. Also Kohlen und Andy, die haben, weiß gar nicht, das erste Match, würde ich sagen, war auch so, also vor Andys Titelgewinn schon, um Breakthrough-Title. Und die haben so viele Matches gegeneinander gemacht, die wirklich so irrsinnig gut waren. Und hatten ja auch den großen Showdown, als es dann WXW gegen GSW ging. Und da war ich ja selber dann auch noch mit involviert. Und zwei ganz, ganz tolle Typen. Und ich habe auch mit Chris in den letzten Tagen viel gesprochen, viel geschrieben. Der ist todtraurig und natürlich auch traurig darüber, dass er ihn auch in den letzten Monaten eben wenig gehört hat, weil Andy ja wahrscheinlich einfach so bei allen in Erinnerung bleiben wollte, wie er war und eben nicht als jemand, der tief krank ist. Ja. Da sieht man das Bild noch mit mir. Genau, ich war da ringside noch in dem Match und es war halt auch so Team WXW gegen Team GSW dann das war ja so 2016 so in der Ecke, genau. Und Andy war ja im Prinzip im GSW-Lager, im WXW-Lager, weil GSW gar nicht mehr so viel angetreten ist und weil er dort regular war und jeden Monat dort für WXW was gemacht hat. Und für mich war es aber auch einfach schön, dass auf der anderen Seite, und da gab es ja einiges an Reibereien untereinander, dass da jemand war, dem ich auch vertrauen konnte und bei dem ich sagen konnte, hey, wir machen das miteinander, um unterhaltsames Programm für die Zuschauer zu machen. Und wenn Andy nicht da gewesen wäre, hätte das nicht in diesem Ausmaß funktioniert, weil der auch die Wogen mal geglättet hat, wenn es auf beiden Seiten hitzig wurde.
Andy, wo du es gerade sagst, Andy war halt auch jemand, der hat auch im Ring auf dich aufgepasst. Ja. Also es war keiner, der irgendein zu großes Risiko eingegangen wäre, wenn es nicht wirklich notwendig gewesen wäre. sei es bei seinem Finisher oder sonst wann, er hat immer auf die Leute aufgepasst. Ich hatte ja auch, hatte ich ein Match mit ihm, zwei, glaube ich, und eins mal gegen ihn bei einer privaten Veranstaltung. Der hat sich immer um alles gekümmert und die Matches auch so dann halt mitgestaltet, dass es für alle sicher ist.
Ja. Kann ich nur bestätigen, auch ich war im Ring gegen ihn und habe mein einziges großes GSW-Match der vielen Jahre bestritten. End of an Era, 7.7.2007, und da war es einfach gut zu wissen, Andy und Kovac sind die beiden Jungs, die da mit einem drinstehen. Dann kann man sogar den Chief aushalten in so einem Match. genau, und... Ja, es war ein tolles Match, eine tolle Stimmung, und da hat sich Andy auch einfach Mühe gegeben, dass wir diese Geschichte über das Jahr 2007 dann auch erzählen konnten, und auch das war ein super gutes Programm.
Zu dem F5 hattest du ja auch noch was bei Facebook geschrieben, ne? Also natürlich hat man da erstmal, glaube ich, so ein bisschen Zweifel, aber das schien ja wirklich alles glimpflich abgelaufen zu sein.
Und ich habe kein F5 gekriegt.
Okay.
Ich habe einmal in Marburg ein Half Nelson von Steve Douglas kassiert, von dem es auch vorher hieß, ist gar kein Problem. Da habe ich dann einige Stunden im Krankenhaus verbracht danach. Meine Muskulatur ist nicht vergleichbar mit einer Wrestler-Muskulatur. Und Andy war der Meinung, der F5 soll es denn nun sein im Showdown dieser großen Fehde? Und ich habe gesagt, Andi, nee, ey, nee. Wir haben ihn dann nachmittags gemacht. Er ist auch auf Video. Also ich habe den F5 von Andi kassiert.
Okay.
Aber es stand mir nicht nach noch einem am Abend. Und das hat Andi dann auch eingesehen. Das war in Ordnung. Michi Stein hat ihn dafür abgekriegt. Der hat sich nämlich auch nach meinem Posting bei mir gemeldet. Auch sehr
er hat ja noch weniger Wrestler-Statur gehabt damals als du.
Noch weniger Wrestler-Statur. Aber der Ringrichter, der muss da durch. Genau, Michi Stein eben damals Ringrichter bei uns gewesen, und der hat dann die Wut von Andy abgekriegt und hat den F5 kassiert.
Übrigens, wo du gerade sagst, Wut von Andy, es gab kaum einen lebensfroheren Menschen als den. Also, ich erinnere mich noch dran, wie mal in Moers sein Auto aufgebrochen wurde, wir am nächsten Morgen sein Auto suchten und keiner wusste, wo steht denn jetzt Andys Auto, bis wir rausgefunden haben, das steht gesichert bei der Polizei, weil ihm jemand das Auto aufgebrochen hat, und wo andere echt explodieren würden, hat der ganz stumpf einfach angegeben, was da drin war, hat sich seinen Autoschlüssel genommen, die eingebrochenen Scheiben mit der Folie abgeklebt und ab nach Nürnberg mit der Karre. Also, der war da schon, also selbst das konnte den jetzt nicht aus dem Rhythmus bringen. Hat ihm den Tag nicht versaut, hat ihm vielleicht eine halbe Stunde gekostet, das war's.
Ja, ja.
War aber keine A-Klasse, oder?
Es war keine A-Klasse, nein.
Okay. Ja, ja. Es ist schwierig, weil, also ich meine, klar, jetzt daran zu denken, also ich schirme das immer noch ab, weil ich hatte einen Todesfall jetzt letzte Woche noch in der Familie und ich war emotional einfach so dichten, als ich dann die Nachricht gekriegt habe am Wochenende. Also das ist immer noch nicht richtig bei mir angekommen, aber trotzdem, wenn ich an Andi denke, denke ich an glückliche Augenblicke. Und es ist, das war so, also Carsten Beck zum Beispiel stand ich deutlich weniger nah als Andy, aber trotzdem hat er einige Veranstaltungen für mich gemacht und war ein sehr sympathischer Kerl, den ich zu schätzen wusste. Trotzdem, auch bei dem hat es einfach Monate gedauert, bis irgendwann kam das auch so richtig dann an. Und ja, ich weiß, irgendwann kommt auch die Information in meinem Schädel an, dass das halt Andy ist einfach. Und es ist einfach jetzt so, es ist schön, sich an ihn zu erinnern und auch an die Zeiten sich zu erinnern. Ich habe am Wochenende jetzt, ich hatte einfach nicht so die zeitliche Kapazität. Trotzdem habe ich mich hingesetzt und habe 2-3 Stunden ein bisschen Bilder durchgeschaut, unter anderem die Bilder, die wir jetzt da sehen, weil ich auch irgendwas schreiben wollte zumindest und irgendwie ein schönes Bild von ihm dazu setzen wollte. Und das bringt so viele Erinnerungen rauf, weil das einfach so eine positive Zeit war und weil GSW einfach zu der Zeit auch so viel Freude bereitet hat, ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Jörg sehe. Ja, jedes Mal löst es gute Laune bei mir aus, wenn ich Jörg sehe. Und das gleiche Gefühl gibt es bei Andi einfach, weil sofort das Hirn wieder an die Zeiten damals denkt. Und das waren halt einfach ganz, ganz, ganz positive Zeiten. Und die werde ich für immer im Gedächtnis behalten. Genauso wie Absolute Andy, der einfach, ja, war halt nicht nur ein Wrestler, sondern auch ein privater Mensch dahinter, der sehr, sehr wertvoll war.
Dem gibt's kaum was hinzuzufügen, ne? Also auch ich hatte ja die letzten Jahre sehr wenig Kontakt mit ihm. Hab vorhin noch dran gedacht, ich mit meiner Tochter, wir hätten ihn gerne mal besucht. Man hätte sich vielleicht mehr schreiben sollen, wie das halt hinterher immer so ist. Aber man muss sagen, in der Phase, ich sag jetzt mal 2004 bis schon fast 2010 durchgängig, hatte man immer regelmäßig Kontakt. Und er hat ja auch eine entscheidende Phase auch von mir geprägt, wo ich ja quasi auch ins Wrestling kam, durch ihn ja eigentlich die Chance bekommen habe, da als Manager an seiner Seite zu stehen. Und ich hab mich vorhin erwischt, wie ich auf dem Parkplatz auf dem Supermarkt stehe und mir überlegt habe, was könnte man nachher sagen, dass mir die Tränen kommen, einfach auch, wenn ich ihn so lange nicht gesehen habe, aber er war in der Zeit einfach ein Freund. Ich konnte ihn jederzeit anrufen. Wir haben über alles Mögliche gequatscht. Wir haben die wildesten Ideen gehabt, die Ingo dann ausbaden musste, weil Andi sie vorgetragen hat. Und es ist einfach absurd, dass dieser Mensch, der ja nicht nur mich und Ingo, sondern auch seine Frau, seine Kinder, alle Leute, die mit ihm zu tun hatten, wahrscheinlich jeden Tag mit Freude, er hat ihnen jeden Tag Freude entgegengebracht, und der Mensch soll jetzt nicht mehr da sein. Also wir haben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ey komm, lass uns doch mal irgendwie alle treffen, so ein Revival machen, weil er ist nicht mehr da.
Ja.
Ich möchte vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen, weil als ich davon erfahren habe und auch nochmal so drüber nachgedacht habe, er war für mich auch so das Eigengewächs und dann auch irgendwann das Aushängeschild von der GSW. Natürlich hatte man so den deutschsprachigen Bereich sehr gut vertreten, so die Speerspitzen mit Erik Schwarz, Michael Kovac und Aris, aber er war eben wirklich, ja, nochmal so was Ursprüngliches irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber hat dann ja auch über Jahre hinweg die GSW mitgetragen und für mich auch der Breakthrough-Champion, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen kann. Auch die Idee mit den unterschiedlichen Matcharten, Impact 3 gegen Johnny Storm mit dem Aerial Assault Match, eine Idee, die erstmal auf dem Papier völlig merkwürdig klingt, aber dass es dann doch so funktioniert und
ja, dass es so funktioniert, ist nicht selbstständig, ne, JFK? Ja. Also, wir hatten eine Menge bescheuerte Ideen auch und auch ich war noch sehr jung zu der Zeit und kam dann irgendwie mit solchen Konzepten eben wie ein Aerial Assault Match oder wir brauchen jetzt mal einen Rundenkampf. Und es gibt ganz, ganz viele Wrestler, denen schmeißt du das dann vor die Füße und die sagen dann, oh nee, ey. Und haben dann auch so richtig schlechte Laune und keinen Bock, das zu machen. Und Andi hat das immer als Herausforderung gesehen und es hat jedes Mal auch funktioniert.
Ja, und, wobei, ja, mach weiter, mach du erstmal.
Ja, und ich meine, klar, also ich finde, er war der Breakthrough-Champion, ne? Also derjenige, von dem einfach klar war, der hat das Ding verdient und den trägt das jetzt so auf ein neues Level, bis er dann irgendwann die Liga als Heavyweight-Champion geleitet hat. Mit Steve Douglas, würde ich sagen, ne? Der auch über viele Jahre eben den Titel getragen hat und mit Andy ja dann auch viel geteamt hat und viel gegen Andy, also den Schabernack, den Douglas und Andy uns noch bereitet haben, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die waren ja auch ganz dicke miteinander und ja, einfach zwei Jungs, die also denen wir unglaublich viel zu verdanken haben und die ganz, ganz tolle Programme gemacht haben, ohne die es auch nicht den Spaß gemacht hätte, ne? Also, ja.
Und Andi hat halt auch einfach eine Verbindung zum Publikum, egal was er getan hat und egal wie viel Klamauk auch Andi und ich in den Backstage-Segmenten gemacht haben, Ich werde nicht vergessen, wie wir bei International Impact 3 rauskommen und der liebe Gerd, wenn er das hier sieht, schöne Grüße, anfängt mit der ganzen Bande Toilettenpapier nach uns zu werfen, sodass wir unsere eigene Security brauchten. Das hat halt gar kein anderer ausgelöst, das muss man auch mal einfach sagen. Also wenn man darüber spricht, ob ein Wrestler gut oder schlecht vielleicht im Ring sein mag. Andy hat Reaktionen gezogen und war auch noch gut im Ring. Er wusste genau, wie er alles verkaufen musste und das hat in der ganzen Zeit auch kein anderer geschafft.
Ja. Ja, er hat einfach das gemacht, worauf es im Wrestling ankommt. Er hat Geschichten erzählt. Und die Geschichten, da kommt jetzt eine nach der anderen, ne? Wir sind ja nur so ein paar angeschnitten, aber jedes Jahr, über das ich nachdenke, jede Veranstaltung, die ich mir dann anschaue, natürlich in den Internet Databases oder wenn ich hier die DVDs rausziehe, dann sage ich, ja, da hat Andi das gemacht, da hat Andi das gemacht, da war der mit drin, da wäre der mit drin. Und da gab es einfach so viele Highlights und es wäre ja auch noch einige Jahre weitergegangen. Es lag ja nicht an Andi, dass es dann in Stagnieren gekommen ist. Es lag daran, dass GSW dann einfach nicht mehr veranstaltet hat, weil ich nach Berlin gegangen bin und wir dann halt einfach nur sehr vereinzelt und sporadisch was gemacht haben. Aber er hat ja dann auch den Übergang zu WXW gemacht und hat da auch ein super gutes Programm gemacht. Und das war für ihn sicherlich auch erstmal nicht einfach, ne? Also ich weiß, Andys erste WXW-Veranstaltung, da haben die den natürlich hammerhart an Ian Rotten verfüttert, haben dem gar nichts gegeben, überhaupt gar nichts. Und ich fand, das war keine coole Aktion. Ich glaube auch nicht, dass wir das so gemacht hätten, andersherum. Aber Andy hat das erduldet. Und der war nicht glücklich darüber, aber der hat das erduldet und hat runtergeschluckt und hat das gemacht, was von ihm gefordert wurde und hat dann einen festen Platz irgendwann auch im Kader gekriegt. Also der musste sich natürlich als der GSW-Boy erstmal in den WXW-Kader reinarbeiten. Aber nach 2010 war er da ja auch dann wirklich angekommen und hat da auch noch einige sehr, sehr starke Jahre gemacht. Ist auch WXW-Champion geworden. Und ist auch, glaube ich, dort von allen Kollegen sehr geschätzt. Ne? Also, ob das jetzt Walter ist, ich glaube, der hat sich dazu geäußert, ob das Hot and Spicy waren, also ja. Marcel Bartel, also Axel Dieter Junior oder jetzt, wie heißt er, WWE?
Ludwig Kaiser.
Genau.
Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich natürlich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Auch bei GSW hatte ja Andy sich nochmal den Tag-Team-Titel geholt an der Seite von Michael Kovac, genau wie du ja gerade so schön gesagt hast, gegen Hot and Spicy, also Axel Dieter Junior, heute natürlich Ludwig Kaiser und der Mac. Und ja, da wollen wir natürlich auch noch einmal hören, denn Ludwig Kaiser, also Marcel Bartel, Axel Dieter oder wie JFK ihn in der Hamburger Tour immer nur gerufen hat, Junior!
Ja. Das war er immer, von Anfang an, seit 2008, seit NFC.
Genau, der hat, und Junior, also Ludwig Kaiser, hat für uns auch noch Worte eingesprochen, die hören wir uns jetzt einmal an.
Ja, wie die allermeisten Leute bin ich extrem traurig, schockiert, ja, über das Ableben von Andy. Ja, es ist ganz schwierig, da Worte zu finden für ein junger Mann voller Energie, voll Charisma und so Tatendrang auch immer. Bei der WXW war ja so einfach über viele, viele Jahre, auch gerade zu meiner aktiven Zeit bei WXW, absoluter Kern des Teams. Jemand, der auch Backstage, würde ich sagen, schon wichtig war für WXW. Für mich persönlich, ja, mein zweiten Profikampf, meinen ersten außerhalb vom NFC, habe ich mit Andy machen dürfen und ja, war ein kompletter Profi, absolut fantastisch, hat sich toll um mich gekümmert. Wie das so ist, ist man natürlich aufgeregt und so weiter. War voll für mich da. Auch im Ring, wenn irgendwie was schief gelaufen ist oder so, super entspannt, hat mir viel Sicherheit gegeben und eigentlich auch alle weiteren Jahre einfach ein toller Kollege gewesen. Habe echt nur Positives über ihn zu sagen. Fühlt sich immer noch sehr unreal an. Ist krass. Toller Kollege. Absolute Neuzeit-Euro-Catch-Legende. Ein toller Typ. Wirklich toller Typ. Echt voll lustig, voll nett. Hat Verantwortung übernommen, wenn es sein musste. So, war verlässlich. Ja, alles in allem einfach ein toller Kollege. So, hab tolle Erinnerungen mit ihm und ja, bin, wie gesagt, echt erschüttert und traurig über sein Ableben. Beste Wünsche gehen raus an alle Hinterbliebenen, an seine Frau und an jeden, der momentan darunter leidet. Werd Andi auf jeden Fall immer in ganz, ganz tollen Erinnerungen bei mir haben und auf ewig definitiv einen tollen Kollegen ihn sehen, mit dem ich ganz viele tolle Erinnerungen habe.
Ja.
Und das ist es auch, was er sagt. Du wirst keinen finden, der irgendwas anderes sagt. Mhm. Andi war einfach toll in seiner kompletten Art und Weise. Der hat für alle anderen gelebt, sich selbst natürlich auch nicht ganz vergessen, aber er war nie egoistisch. Er war immer lustig und jeder, der ihn erlebt hat, hat einen tollen Kollegen gehabt.
Ja. Ich meine, Wrestling kann man natürlich nicht betreiben in einer Pole Position, ohne an sich selber zu denken und ein gewisses Ego einfach für sich zu entwickeln. Aber es war auf dem Weg dorthin eher so, dass man mal anklopfen musste und sagen musste, hier, guck mal, dass du ein bisschen an dich denkst, ne? Also, wo du gerade hin willst und nicht, wo dein Gegner gerade hin will. Es gibt Zeiten, in denen man nehmen soll und es gibt Zeiten, in denen man geben soll. Und Andi hat da einfach ganz, ganz viel eben auch gegeben. Und ja, nicht ohne Grund hat er halt auch einfach viele Weggefährten, für die er sowas Besonderes ist. Ne? Ob das jetzt Chris Cohen war, ob das Steve Douglas war, ob das Bad Bones war, ob das